Ja, guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zur heutigen Folge von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Wie an jedem dritten Dienstag eines Monats begrüßen wir Sie auch heute am 20. Mai des Jahres 2025 zu unserer Folge 60. Und wir bedeutet heute mein lieber Kollege Reinhard Vobbe aus Bonn. Guten Morgen, Reinhard.
Guten Morgen, Jörg. Vielen Dank. Auch von mir einen guten Morgen.
Und mein Name ist Jörg Kurzenberger, hier aus unserem Büro in Stuttgart. Wie gesagt, heute Folge 60 von MAST. Und welche Themen haben wir uns denn für Sie ja, überlegt? Wir starten mit einem BFH-Urteil vom 23.10. des letzten Jahres, 11R6 aus 22. Das ist ja ein Fall, den haben wir sicherlich oder haben Sie schon häufig mal gelesen. Da gibt es viele Rechtsprechungen dazu und jetzt immer mal wieder etwas Neues, nämlich wie funktioniert es, wenn in der Kette Boni gewährt werden, also Bonusgewährung bei Einschaltung eines Zentralregulierers. Das zweite Thema ist ein EuGH-Urteil vom 8.5. C615 aus 23. Das ist ein polnisches Verfahren, PSA. Und hier geht es um die Frage, ob öffentliche Subventionen als Entgelt zu behandeln sind und dann im Grunde genommen die PSA hierauf Umsatzsteuer hätte abführen müssen. Und das dritte Thema, wieder BFH vom 5.12.2024, 5R11 aus 23. Das ist auch ein bekanntes Thema, Reinhard Remsma-Anspruch. Auch dazu, meine ich, haben wir dieses Jahr schon mal eine Mastfolge und jetzt gibt es wieder ein neues Verfahren, das wir Ihnen sozusagen als Abrundung gerne vorstellen wollen. Wir starten also BFH 23.10.24, 11R6 aus 22. Rainer, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Es geht um die Frage der Vorsteuerkorrektur bei Bonuszahlungen über einen Zentralregulierer. Wie gesagt, da gibt es schon zahlreiche Rechtsprechungen und auch Verwaltungsanweisungen. Aber starten wir vielleicht mal mit dem vorliegenden Sachverhalt. Um was ging es denn?
Ja, danke, Jörg. Ja, ist tatsächlich so ein Sachverhalt, der immer mal wieder vorkommt und zu dem es auch ja eine Vielzahl an Entscheidungen gibt oder sagen wir so ein Themenkomplex, zu dem es eine Vielzahl von Entscheidungen gibt. Jetzt in den letzten Jahren ist da ein bisschen ruhiger geworden. Aber hier ging es auch um einen Fallkläger und Revisionskläger war, ist ein Sanitär-Großhändler, beziehungsweise so, am Ende geht es dann um eine Gruppe von Sanitär-Großhändlern, die haben einen Zentralregulierer. Und dieser Zentralregulierer, der verhandelte für die Gruppe der Großhändler jeweils die Bedingungen mit den Lieferanten. Typischerweise ging es dann eben um die Bedingungen für die Warenlieferung, aber eben auch für die Zentralregulierung, für Delcredere, also die Dinge, die jetzt originär den Zentralregulierer beschäftigen, aber eben auch um Rabatte, Skonti und Boni, die dann letzten Endes die Großhändler bekommen sollten. Ja, ganz wichtig, die konnten keine eigenen Vereinbarungen mit den Lieferanten treffen, also die Großhändler hier, und waren auch nicht beteiligt an den Verhandlungen mit den Lieferanten und konnten auch nicht nachverhandeln. Ja. Der Zentralregulierer, der erhielt dann immer das Entgelt für die Zentralregulierung, also so eine Zentralregulierungsgebühr, der Credere-Gebühr, wie das so üblich ist, konnte Skonti abziehen und hat daneben noch Rabatte und eben die Boni erhalten. Diese Boni wurden dann jeweils ausgekehrt von dem Zentralregulierer an die Anschlusskunden, das im vollen Umfang, also die wurden eins zu eins weitergereicht, das typischerweise wohl so quartalsweise. Ja. Daneben sind dann auch also oder wird aber nicht so ganz klar aus dem Fall, aber wohl auch Skonti und Rabatte weitergegeben worden. Ja. Der Sanitärhändler ging dann hin und korrigierte die Vorsteuer. Und zwar erstmal im Hinblick auf sämtliche Zahlungen, die der Zentralregulierer erhielt. Also nicht nur die Boni, sondern eben auch die Zentralregulierergebühr, Delcredere etc. Und beantragte dann aber im Rahmen des Einspruchsverfahrens nachgelagert eine Rückgängigmachung dieser Vorsteuerberichtigung, also das wieder zurückzudrehen und insgesamt dann diese erhaltenen Delcredere oder vom Zentralregulierer erhaltenen Delcredere, Zentralregulierungsgebühren und die Boni dafür den Vorsteuerabzug eben nicht zurückzudrehen. Das Finanzamt und nachfolgend Das Finanzgericht lehnte das aber ab, also zumindest im Hinblick auf die Vorsteuerkorrektur für die Boni, nicht für die Zentralreguliergebühren. Ja.
Okay, das entspricht doch, wenn ich mich recht entsinne, schon auch der Verwaltungsanweisung. Wie hat denn jetzt nun der BFH entschieden?
Ja, der BFH, der sieht die Revision als begründet an, ja, also hat die Entscheidung des Finanzgerichts aufgehoben und zurückverwiesen, ja, macht aber sehr klar für die Boni jetzt trotz dieser Zurückverweisung, dass das nicht zu einer Vorsteuerkorrektur führen soll aus Sicht des BFH. Ja. Die Bemessungsgrundlage für die Lieferungen der Waren an den Sanitärgroßhändler, die von den Vertragslieferanten ausgeführt wurden, die seien nicht zu mindern. Also auch wenn das auf der Ebene eigentlich nicht zu entscheiden hat, ne, ob die zu mindern sind, aber in der Konsequenz ist das ja entscheidend für die Frage Vorsteuerkorrektur, ja oder nein.
Okay, also das scheint ja der Auffassung der Finanzverwaltung zu widersprechen, wie man hier jetzt auch im Fall sieht. Wie hat denn der BFH seine Entscheidung hier begründet?
Ja, ist richtig. Also die Finanzverwaltung, die geht ja zumindest in dem Abschnitt 17 davon aus, dass eine Minderung der Bemessungsgrundlage vorliegen kann. Ja, das findet sich ja auch im Paragraph 17, also 17 Absatz 7, dass eine Vorsteuerkorrektur nicht durchgeführt werden muss beim Anschlusskunden, wenn ein Dritter die Steuer ans Finanzamt entrichtet, also der Zentralregulierer. Daraus kann man ja erlesen, dass eigentlich sonst es eine Korrektur bedürfte. Jetzt gibt es im Abschnitt 10, das ist im Nachgang zu der Iberotours-Rechtsprechung und einer Entscheidung des BFH aus 2014, eine Passage, aus der man schließen könnte, dass der Zentralregulierer oder dass die Weitergabe von Boni durch den Zentralregulierer nicht zu einer Korrektur führt. Das betrifft aber erstmal die Leistungsbeziehung Zentralregulierer zum Lieferanten. Ja. Mhm. Und jetzt ganz interessant, hat der BFH eben wirklich mal explizit entschieden, dass es eine Minderung des Vorsteuerabzugs auf Ebene des Kunden, des Anschlusskunden nicht gibt. Ja, der sagt eben ganz vereinfacht, es gibt eben keine Bonuszahlung hier in der Lieferkette. Die wird eben nicht durchgereicht und sieht eben keinen engen Zusammenhang zwischen der Lieferung an den Anschlusskunden und der Bonuszahlung. Ja. Ja, also man muss jetzt sagen, ne, dass man sich auf Ebene des BFH jetzt hier auf die Iberotours-Entscheidung beruft, ja, und sagt, also grundsätzlich sei der Fall hier vergleichbar eben mit dem Rabatten, die ein Vermittler gewährt, ja, und für die der EuGH ja entschieden hat, dass das nicht im Rahmen einer Leistungskette, wenn das nicht im Rahmen einer Leistungskette gewährt wird, dass der Nachlass dann eben nicht zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage führt. Jetzt muss man sagen, auch bei Iberotours bestand zwischen dem Nachlass und dem Abschluss des vermittelten Geschäfts zwar ein enger Zusammenhang, ja, aber es ist natürlich schon eine etwas andere Konstellation. Ne? Also wie in anderen Vermittlungskonstellationen gewährt der Vermittler dem Endkunden einen Preisnachlass natürlich deshalb, weil er das Geschäft abschließen will und da selber wirtschaftliche Vorteile draus zieht. Ne? Und der BFH sagt dann weiter, der Zentralregulierer befände sich nicht in der Leistungskette, deshalb entstammt der Bonus der Vermittlungstätigkeit gegenüber dem Vertragslieferanten und der Klägerin und eben nicht dem Verhältnis Lieferer zu Anschlusskunden. Ja?
Also für mich muss ich sagen, da hört sich das recht nachvollziehbar an, gerade dieser letzte Punkt, dass halt hier keine Leistungskette sozusagen besteht. Jetzt ist es aber so, dass der EuGH ja, glaube ich, mittlerweile entschieden hat, dass die Leider-Gibbs-Grundsätze auch Anwendung finden können, wenn der Preisnachlass an einen Dritten gewährt wird, also unabhängig sozusagen einer Leistungskette. Wie schätzt du das, die Anwendung hier ein sozusagen?
Ja, richtig. Da geht der BFH auch drauf ein, ja, auf diese Rechtsprechung. Also das ist ja die Rechtsprechung an sich zu den sogenannten Herstellerrabatten, Böhringer Ingelheim und Novo Nordisk. Das eine ist für die private Krankenversicherung, das andere ist für staatliche Krankenkassen. Und da eben diesen Herstellerrabatt. Der BFH meint aber, die Fälle seien nicht vergleichbar, weil es sich eben nicht um einen gesetzlichen Rabatt oder einen gesetzlich verpflichtenden Rabatt handelt, sondern eben hier Basis eine Bonusvereinbarung ist, ja, und nach Auffassung des BFH ist so eine Bonusvereinbarung ein Rechtsverhältnis außerhalb der Leistungskette und sei eben nicht zu berücksichtigen. Ja. Jetzt muss man sagen, der BFH hat zurückverwiesen ans FG, ja, Aber das wird dann so ein bisschen, also wenn man das FG, die FG-Entscheidung sich angeschaut hat, ist es vielleicht etwas skurril, weil man da, weil die Frage dann des BfH ist, ob die Bonuszahlung nicht gegebenenfalls eine Entgeltminderung für eine Leistung des Zentralregulierers an den Anschlusskunden oder eine Entgeltzahlung des Anschlusskunden an den oder eine Entgeltzahlung an den Anschlusskunden für eine Leistung des Anschlusskunden sei. Das ist, wenn man das FG, die FG-Entscheidung sieht, halte ich das eher für unwahrscheinlich. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist auch schon bei dieser Entscheidung aus 2014, die sich im Abschnitt 10 wiederfindet, ist, dass der BfH unberücksichtigt lässt, dass diese Zahlungen typischerweise, die der Lieferant macht, die erfolgen schlicht über den Zentralregulierer. Ja. Also wenn man die FG-Entscheidung liest, sieht man, der Zentralregulierer zahlt zentral an den Lieferanten für die Anschlusskunden. Das heißt, er kriegt auch zentral den Bonus wieder. Also er ist letzten Endes eigentlich auch einfach nur Zahlstelle. Und da könnte man schon die Frage stellen, ist das eine Bonuszahlung, die dem Zentralregulierer zusteht? Ja. Oder muss ich nicht eigentlich hier, auch wenn das außerhalb der Leistungskette erfolgen mag, ja, auf die Zahlungsströme abstellen? Ne? Denn ich glaube, wenn man das sieht, könnte man schon davon ausgehen oder das zumindest gute Gründe dafür sprechen, dass der Zentralregulierer diese Boni für den Anschlusskunden vereinnahmt und dann an die Anschlusskunden eben auskehrt. Ja. Wenn man natürlich jetzt dem BfH folgt und sagt, ich schaue ausschließlich auf die Leistungskette, dann hätte das natürlich schon weitreichende Folgen, glaube ich, auch in diesem Verständnis. Selbst wenn man auf den Abschnitt 10 schaut, ja, wo es das in Teilen ja schon so angelegt ist, denn der Lieferant, der hat ein geringeres Entgelt am Ende des Tages, muss aber eigentlich die volle Bemessungsgrundlage versteuern, kann nicht mindern. Ja, oder aber man muss wissen, bin ich in so einer Konstellation, dann kehre ich natürlich den Bonus nur noch netto aus, ja, weil ich sonst zu einer zusätzlichen Belastung komme. Also da muss man sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, ist jetzt erstmal zurückverwiesen, aber es ist sicherlich ein spannendes Feld und schafft einfach eine gewisse Unsicherheit in einem Bereich, wo der glaube ich, alltäglich vorkommt, halt in doch vielen Lieferkonstellationen, Zentralregulierer oder so zentrale Stellen eingeschaltet sind, die zentral zahlen und Verträge verhandeln. Ja, du hattest jetzt eben schon gesagt, das zweite Verfahren, mit dem wir uns heute befassen wollen, ist ein polnisches Verfahren, EuGH-Verfahren. Ist aber, glaube ich, sicherlich auch für die deutsche Besteuerung ganz relevant. Du hast dir angeschaut, es geht hier um die Beurteilung von Zuschüssen, wenn ich es richtig gesehen habe, oder Subventionen als Entgelt für eine Dienstleistung. Hier, glaube ich, um die öffentliche Subvention im Personennahverkehr oder im öffentlichen Personennahverkehr. Aber wie Sie das schon kennen, kann man aus dem speziellen Verfahren vielleicht auch allgemeine Rechtsgrundsätze ableiten. Jörg, wie war denn hier der Sachverhalt?
Ja, genau. Also es handelt sich tatsächlich um ein polnisches Verkehrsunternehmen, eben PSA. Ich sage es jetzt mal P. Dieses Verkehrsunternehmen P sollte im Auftrag einer Gebietskörperschaft den öffentlichen Personenverkehr in der jeweiligen Region sicherstellen. Und dazu wurde zwischen P und dieser Gebietskörperschaft ein Vertrag abgeschlossen, wo das eben geregelt ist. Ja, also ihr macht bitte hier diesen Personennahverkehr. Und es wurden hier auch schon die Ticketpreise festgelegt. Ja, also die Gebietskörperschaft hat im Grunde genommen die Ticketpreise schon vorgegeben. Und jetzt gingen aber die Parteien schon von Anfang an davon aus, dass diese Ticketeinnahmen nicht auskömmlich sind, sondern dass eben P einen Verlust einfahren wird. Und deshalb wurde vereinbart, dass das Unternehmen von der Gebietskörperschaft zusätzlich eine pauschale Zahlung in Höhe des Verlustes pro Jahr bekommt. Also, und diese Zahlung, die war tatsächlich pauschal und richtete sich tatsächlich auch nur an dem Verlust im jeweiligen Jahr und nicht an den Fahrgastzahlen.
Okay, also wirklich eine klassische Subvention, ja. Und der polnische Staat, der ging dann davon aus, dass diese Ausgleichszahlung Entgelt für die Personenbeförderung sei.
Richtig, genau. Also, das hat die polnische Finanzverwaltung hat tatsächlich gesagt. Also muss man sagen, das war im Rahmen, da lief noch nichts, sondern das war sozusagen im Rahmen, wie wir es in Deutschland kennen, im Rahmen einer sagen wir mal, verbindlichen Auskunft. Also da haben die quasi gefragt, Mensch, wie müssen wir denn die Subventionen beurteilen? Und tatsächlich hat das Finanzamt und auch das vorliegende Gericht quasi in Frage gestellt oder sich gefragt, ob diese Subventionen nicht tatsächlich der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind. Also selbst auch das polnische Gericht war sich nicht ganz sicher, denn zwar hat das polnische Gericht erkannt, dass es ähnliche EuGH-Rechtsprechung gibt, aber das Gericht meinte, es gibt halt Zweifel, dass die Ausgleichszahlung nicht doch auf eine individuelle Dienstleistung zugunsten des Empfängers sich bezieht und daher im Grunde genommen die Subvention der Umsatzsteuer zu unterwerfen muss oder zu unterwerfen ist. Warum? Weil ja im Grunde genommen auch die Fahrgäste davon profitieren, weil sie von Anfang an einen geringeren Fahrpreis bezahlen müssen. Und ferner hat das Gericht zwar erkannt, ja, das ist eine pauschale Zahlung, die da geleistet wird, aber P hat nichts anderes gemacht, außer diesen öffentlichen Personennahverkehr, sodass hier schon ein ganz enger Zusammenhang nach Ansicht des Gerichts zwischen der Dienstleistung, also quasi Fahrdienst, und dieser Subvention besteht. Und daher hat eben das polnische Gericht nun dem EuGH die Frage gestellt, ob diese öffentliche Subvention oder diese Ausgleichszahlung in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen ist.
Okay, das ist schon ein bisschen schwer vorstellbar, denn ich meine, die Behandlung von einer Zahlung setzt ja immer eigentlich eine Verknüpfung, also einen direkten, unmittelbaren Zusammenhang mit einer Leistung voraus. Und bei so einer pauschalen Zahlung haben wir das doch eigentlich nicht, oder?
Richtig, also Reinhard, du könntest auch Richter werden sozusagen im EuGH, denn der EuGH hat entsprechend entschieden und hat abgelehnt, dass diese Subvention als Entgelt zu behandeln ist. Aber ist ja immer so, hattest du ja einleitend schon gesagt, wenn man sich dann mal mit dem Fall beschäftigt und die Urteile, Schlussanträge und so liest, dann ist doch etwas trickier, als man zunächst mal denkt. Es geht also hier vorliegend um den Artikel 73 Mehrwertsteuersystemrichtlinie und da steht, dass zur Steuerbemessungsgrundlage eben alles gehört, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der Leistende für diese Umsätze vom Leistungsempfänger oder einem Dritten erhält, einschließlich der unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängenden Subventionen. Der Hintergrund dieser Regelung ist eben, dass Subventionen nicht dazu führen sollen, dass der Staat weniger Umsatzsteuer erhält. Ja? Das heißt, wenn man diesen Konnex hat, dann ist halt Umsatzsteuer fällig. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ja, wann hängt denn eine solche Subvention unmittelbar mit dem Preis eines Umsatzes zusammen? Und hier hat der EuGH klipp und klar entschieden, das ist nur der Fall, wenn die Subvention an den Unternehmer gerade für die Lieferung eines bestimmten Gegenstands oder die Erbringung einer konkreten bestimmten Dienstleistung gezahlt wird. Erstens und zweitens, die Subvention muss tatsächlich auch dem konkreten Abnehmer des Gegenstands oder dem Dienstleistungsempfänger, also hier demjenigen, der fährt, zugutekommen. Und das war hier eben nicht der Fall, denn die Ausgleichszahlung wirkte sich eben nicht auf diesen einzelnen Fahrpreis aus, denn der war ja vorher schon klar, sondern die Subvention sollte eben den Verlust eines Jahres, und zwar unabhängig davon, wie viele Fahrten gemacht wurden, ausgleichen.
Okay, jetzt kann man natürlich trotzdem die Auffassung vertreten, dass es ja so eine mittelbare Auswirkung der Subvention gibt, ne? Denn ohne die Zahlung müssten die Tickets oder die Ticketpreise ja dann doch höher sein.
Richtig, Reinhard, und das hat der EuGH natürlich auch gesehen und du hattest gerade auch schon das entscheidende Stichwort genannt, nämlich mittelbar, nämlich dieser mittelbare Zusammenhang, der reicht eben nicht aus, denn sonst müsste man ja tatsächlich sagen, wäre jede Subvention, jeder Zuschuss, jede Finanzierung im Grunde genommen darunter zu fassen. Hier in einem anderen Verfahren im Jahr 2014, Le Rayon d'Or, hat der EuGH tatsächlich mal anders entschieden, dass so eine Verlustausgleichszahlung als Entgelt einzustufen ist. Da ging es aber um eine Pflegepauschale, die eine Krankenversicherung, eine Beherbergungseinrichtung für ältere hilfsbedürftige Menschen und für die Erbringung von medizinischen Dienstleistungen zahlt. Da war es aber so, dass die Krankenkasse oder dass das Entgelt, dass die Zahlung der Krankenkasse als Entgelt von dritter Seite eingestuft wurde, weil hier tatsächlich eine konkrete Pauschale pro Bewohner und je nach Grad ihrer Hilfsbedürftigkeit bezahlt würde. Also jetzt nicht so pauschal, wie es hier war. Also hier in unserem Fall, wie schon gesagt, konnte man diese Ausgleichszahlung nicht jeder einzelnen Fahrt zurechnen oder jedem einzelnen Ticket, sondern letztlich soll diese Subvention ja allen Fahrgästen zugutekommen und das reicht eben nicht aus. Das hat der EuGH also klipp und klar entschieden. Ich meine, wie du einleitend sagtest, das hat schon auch Relevanz hier in Deutschland. Also meines Wissens sind wir da in Deutschland etwas weiter davon entfernt, wie in Polen, die ja, das war ja quasi wirklich spitz auf Knopf bis zum EuGH. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine schöne Bestätigung für unsere Unternehmer, die öffentlich-rechtliche Subventionen oder Zuschüsse erhalten. Also wenn Sie damit konfrontiert sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann sollten Sie sich dieses Urteil tatsächlich mal genau durchlesen. Gut, Reinhard, jetzt kommen wir zu unserem dritten Fall, BFH vom 5.12. 5R11 aus 23. Wiederum sehr spannend. Es geht um den Remsma-Anspruch. Wie gesagt, das wiederholt sich ja jetzt zunehmend. Wir hatten es dieses Jahr schon mal davon. Um was ging es denn hier konkret?
Ja, genau. Also es ging mal wieder um diesen Remsma-Direktanspruch, ne? Also ein Anspruch auf, ich sag mal, vereinfachte Erstattung der Umsatzsteuer für den jetzt hier vermeintlichen Leistungsempfänger. Und die steht ja eigentlich dann dem Leistenden zu. Und ich hole sie mir aber vereinfacht als Leistungsempfänger beim Finanzamt des Leistenden. Jetzt muss man sagen, das ist auf den ersten Blick so ein etwas verworrener Fall. Ja. Es geht um die Versagung des Vorsteuerabzugs aus Belastungen eines Abnehmers einer Organgesellschaft. Ja. Und der Vorsteuerabzug wurde in der Annahme geltend gemacht, dass die Organgesellschaft sonstige Leistungen von diesem Abnehmer, also das ist ganz wichtig, ist nämlich der Kunde eigentlich, ja, dieser Organgesellschaft bezogen hat. Insofern schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem ersten Fall. Ne? Tatsächlich handelt es sich nämlich eigentlich hier um Boni. Also die Organgesellschaft, ja, für den, sagen wir mal, der Kläger, um es einfach zu halten, war der Organträger, ja, der hatte hier wohl Leistungen erbracht und dann Boni gewährt an diesen Abnehmer und darüber Belege erstellt, so Belastungsanzeigen, ja, Wunder erstellt. So. Und aufgrund von einem Inso-Verfahren des Abnehmers hat die Klägerin dann Rückforderungsansprüche gegen den Abnehmer nicht weiter verfolgt, die sie wohl gehabt hätte. Ja, wichtig ist dabei, es gab eben keine Rechnungen im umsatzsteuerlichen Sinne, sondern eben nur diese Belege, diese Belastungen. Und die waren dann, da stand auch Umsatzsteuer drauf, aber eben mit negativem Vorzeichen. Das ist für den Fall ganz entscheidend.
Ja, genau. Das ist ganz entscheidend. Wieso hatte denn jetzt der BFH tatsächlich über so einen Remsma-Anspruch zu entscheiden? Also, by the way, ich gebe zu, ein verworrener Fall, aber gut.
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Schlussendlich, wie gesagt, am Ende ging es eigentlich um, ich sag mal, Gutschriften aus Bonuszahlungen. Ja, ich glaube, wenn man das so handelt, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Und die Auffassung der Klägerin war eben, dass der Abnehmer, der diese Bonuszahlung erhalten hat, eigentlich Werbeleistungen erbracht hat, eben an diese Organgesellschaft, ja, wie gesagt, der Organträger, derjenige, der jetzt hier den Remsma-Anspruch geltend gemacht hat. Und entsprechend könne diesem Direktanspruch, also diesem Remsma-Anspruch, keine fehlende Leistungserbringung entgegengehalten werden. Ja, daneben könne auch das Vorliegen, das Vorbringen hier der Klägerin, ja, eine formal ordnungsgemäße Rechnung nicht oder das Fehlen derselben nicht entgegengehalten werden, denn das sei nicht zwingend Voraussetzung für den Direktanspruch, das sei eben wie beim Vorsteuerabzug, da sei das auch nicht zwingende Voraussetzung. Auch da muss man sagen, sieht man ja in Deutschland nach wie vor ein wenig anders. Ja. Der Direktanspruch eben, der bestehe auch ohne formellen Steuerausweis, wenn der Staat durch die unberechtigte Zahlung der Steuer hier bereichert würde. Das mal so ganz verallgemeinert, die Aussage der Kläger.
Also aus deiner Vorrede lässt sich entnehmen, dass der Kläger hier gewaltig bergauf kämpfen musste. Wurde jetzt also der Direktanspruch hier abgelehnt? Und ja, wenn ja, mit welcher Begründung?
Ja, wurde er. Ja, also und zwar eine Auffassung, ne, des BFH, deswegen hatte ich es eingangs gesagt, ja, stellten eben diese Belastungsanzeigen keine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes dar, ne, insbesondere eben keinen Steuerausweis nach 14c, der ja eigentlich eben der Kern oder die Korrektur von 14c und die Auflösung der 14c-Steuer ist ja gerade das Entscheidende bei diesem Remsma-Direktanspruch. Ja, die Steuerbeträge, die waren hier eben mit negativen Vorzeichen aufgeführt, ja, und deswegen gab es hier keinen unberechtigten Steuerausweis, der so einen Direktanspruch begründen könnte. Ja. Also was vielleicht was man daraus ziehen kann, ist, dass der BfH hier nochmal klarstellt, ne, dass negative Umsatzsteuer kein 14c auslösen kann. Das hatte die Finanzverwaltung ja bis dato nur eingeschränkt in die Verwaltungsanweisungen übernommen. Ja, in der Praxis zeigt das dann einfach nochmal, ne, dass für diesen Direktanspruch nach der EuGH-Rechtsprechung hier, diesen Remsma-Anspruch, ne, ein Steuerausweis in der Rechnung erforderlich ist. Wenn es diesen nicht gibt, ja, dann gibt es keine 14c-Steuer, dann gibt es auch eigentlich keinen Anspruch eben auf Erstattung der zu Unrecht gezahlten und vorher ausgewiesenen Umsatzsteuer. Ja, es kann also jetzt hier nicht jeder so einen umsatzsteuerlichen Erstattungsanspruch direkt, ja, als Remsma-Anspruch geltend machen oder beziehungsweise einen Erstattungsanspruch gegen den Dritten auf diese Remsma-Rechtsprechung stützen. Das ist vielleicht die Message, ja.
Ja, also Vorsicht mit dem inflationären Verwendung des Remsma-Anspruchs. Also auch hier gilt, wenn Sie Fälle haben, dass ein Lieferant von Ihnen insolvent gegangen ist und Sie sich die Umsatzsteuer zurückholen müssen, schauen Sie sich doch mal dieses BfH-Verfahren an. Reinhard, wir sind fast schon am Ende unserer heutigen Maßfolge. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank für deine Mitwirkung heute.
Ach, danke.
Und abschließend möchten wir Ihnen noch einen Hinweis geben zu einem kleinen BfH-Urteil vom 13. November 2024, 11R5 aus 23. Man merkt, Corona ist ja uns aus unserem tagtäglichen Leben Gott sei Dank weitestgehend verbannt, will ich mal sagen. Aber man sieht, dass die Gerichte sich jetzt damit beschäftigen müssen, und zwar in diesem Urteil 11R5 aus 23, da geht es darum, wie ist denn eigentlich das umsatzsteuerlich zu behandeln, wenn ein Fitnessstudio im Lockdown schließen musste, aber davor schon im Grunde genommen aufgrund eines Abonnements Zahlungen erhalten hat. Ja, da stellt sich ja die Frage, muss da Umsatzsteuer weiter abgeführt werden, obwohl das Fitnessstudio ja gar keine Leistungen in einem bestimmten Zeitraum erbringen konnte, oder sind es im Grunde genommen keine, oder sind es Zahlungen, die nicht als Entgelt für eine Leistung einzustufen sind. Und hier hat sich der BfH damit beschäftigt. Es gibt auch ein paralleles Verfahren, also jetzt zwei Verfahren beim BfH, die jetzt gerade dazu entschieden wurden. Und hier hat der BfH zum einen mal entschieden, dass eine Minderung einer Bemessungsgrundlage nach § 17 Umsatzsteuergesetz nicht nur voraussetzt, dass der potenzielle Leistungsempfänger, also hier der Kunde des Fitnessstudios, einen Rückforderungsanspruch hat, sondern dass er tatsächlich diesen Anspruch auch geltend macht und das Geld dann auch entsprechend fließt. Also nur dann, nach Ansicht des EuGH in einem solchen Fall, kann die Umsatzsteuer gemindert werden. Da ging es jetzt um eine Zahlung für 3 Monate. In dem vorliegenden Fall war das aber tatsächlich so, dass nur ganz, ganz wenige Kunden diesen Anspruch geltend gemacht haben und das Geld auch bekommen haben. Ganz viele haben sich eben da nicht drum gekümmert, klar, vielleicht auch zugunsten des Fitnessstudios. Und deshalb und auch, weil das Fitnessstudio dann im Grunde genommen gesagt hat, ja gut, ihr könnt jetzt hier 3 Monate nicht trainieren, aber dieser Zeitraum, den könnt ihr dann hinterher noch länger trainieren. Also das wird quasi hinten fortgesetzt. Es gab noch diverse Online-Kurse und so weiter und so fort. Auch deshalb kam der BfH hier in dem vorliegenden Fall dazu, dass das Entgelt nicht zu mindern ist. Das heißt, alle Zahlungen, die der Fitnessstudio-Kunde hier geleistet hat für diesen Zeitraum, waren durch das Fitnessstudio auch der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Da wird es aber, muss ich sagen, Reinhard, das lässt sich jetzt hier aus diesem Urteil schon lesen, noch das ein oder andere Verfahren geben. Hängt wie immer vom Einzelfall ab. Wunderbar. Also, herzlichen Dank nochmal, Reinhard. Wir sind am Ende unserer heutigen Mastfolge 60. 60 heißt, Sie sehen, ja, wir machen es 12-mal im Jahr, 12-mal 5, 5 Jahre Mast. Nochmal an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank für Ihre rege Teilnahme, wenn es auch passiv ist. Aber wir sehen es ja immer, wie viel teilnehmen. Das freut uns sehr. Und wir freuen uns auch sehr über Ihr Feedback. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern jederzeit. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Am nächsten Mal, am 17. Juni, da hören Sie dann wieder die Umsatzsteuer-News des nun beginnenden Monats. Darauf freuen wir uns schon. Ich hoffe, Sie auch. Und bis dahin wünschen wir alles Gute. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao, ciao.